Ganz kurz, bevor ihr die Folge anhört, möchte ich, weil es Rons Fall ist, eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Der Fall ist nichts für schwache Nerven und wenn ihr euch Gewalt an Frauen und in ein, zwei Fällen, wir haben es versucht zu kürzen, wenn ihr auch Gewalt an Kindern vielleicht nicht gut hören könnt, dann bitte ich euch einfach, auch wenn wir lange nichts aufgenommen haben, diese Folge zu skippen und vielleicht auf nächste Folge zu warten und passt auf euch auf, wenn ihr diese Folge hört.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hello.
Hello.
Wir sind's. Und wir sind noch am Leben.
Wir sind wieder zurück.
Es ist also nicht don't kill and don't talk, es ist don't kill and talk weiter. Oder talk again.
Ich habe gerade kurz den Namen vom Podcast vergessen, weil ich dachte, was machst du da? Warum nicht don't talk, don't hear? Don't kill and talk, ja. Der kam ja nicht auf den glorreichen Namen.
Keine Ahnung, aber nach einer kurzen Unterbrechung, nach einer kurzen Werbepause geht es bei uns weiter. Endlich mal.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine lange Pause gibt. Ich glaube, da ist keiner von ausgegangen. Von uns beiden.
Nee. Und wer ist schuld daran? Das Fenster, durch das ich gerade schaue. Das Fenster ist schuld.
Ach so, ich dachte schon...
Die Glasscheibe.
Ich glaube nicht, Ron. Aber wir beobachten gerade beide meinen Kater.
Der einfach eine Störung hat.
Er hat keine Störung.
Nee, der ist ganz normal. Und das bringt mich auch dazu, wie ihr vielleicht merkt, sind wir auch ganz normal. Weil wir veröffentlichen nicht an einem Sonntag, sondern an einem Donnerstag. Weil, tada, wir haben nicht Sonntag, wir haben Donnerstag.
Wir haben uns gedacht, nach so einer langen Pause können wir oder müssen wir vielleicht sogar ein paar Änderungen vornehmen. Und das fängt mit dem neuen Veröffentlichen.
Das liegt natürlich nur daran, weil wir euch so sehr vermisst haben. Und wir uns gedacht haben, wir können ja nicht einfach so weitermachen. Wir können nicht machen, same procedure as every time, ne?
Wir haben den Modus operandi geändert und haben ihn jetzt...
Modus was?
Und was habe ich dir beim letzten Fall erklärt? Weil ich mir die Folge letztes Mal angehört habe und dachte, wer hört sich uns Schwachmaten eigentlich an?
Erstaunlicherweise so einige Leute.
Ja, das finde ich verwirrend.
Ja.
Ihr müsst, das möchte ich kurz erzählen. Stimmt, Ron hatte... Wann hattest du Geburtstag? Vor fast einem Monat. Oh mein Gott. Auf jeden Fall auf Rons Geburtstagsfeier und zeigst du mir den Mittelfinger.
Sag mal, du hast meinen Geburtstag vergessen oder warst du warst nicht
Nein,
mehr da?
Ich war da.
Ja, nach das irgendeinem Drink warst du nicht mehr da. Da warst du abwesend.
Bin nach Hause gefahren. Nein, was ich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte. Ich kam bei Rons Geburtstagsfeier an und ich muss sagen, ich kannte ganz viele nicht. Und dann kamen irgendwie so ein paar Leute auf mich zu und haben mich aber mit meinem Namen begrüßt. So, ah, hallo Laura, hallo Laura. Und ich war so, gibt es irgendeine Feier, an die ich mich nicht mehr erinnere? Und dann war ich so, okay, sorry, habe ich was verplant? Wer seid ihr? Kenne ich euch? Ich war so, nee, aber wir hören den Podcast. Deswegen möchte ich an dieser Stelle alle von Rons Freunden grüßen.
Also die zwei, die es auf dieser Welt gibt. Ich und ich.
Du hattest richtig viele Freunde, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich echt gefragt, so nach dem zweiten Drink, warum verbringe ich so viel Zeit mit dir, wenn du so viele Freunde hast?
Ich habe wohl noch mehr.
Ja, das hat mich verwirrt. Also wirklich.
Warum verbringe ich auch so viel Zeit mit dir?
Ja, das musst du dir mal vorstellen.
Mir ist kein Spruch eingefallen. Tu jetzt so, als wärst du total baff und richtig angepisst.
Oh mein Gott, wow. Aber ich möchte sagen, dass ich auf deinem Geburtstag 3 Stunden da war, okay? 3 volle Stunden. Okay, nicht volle Stunden.
3 volle Stunden in deiner Wahrnehmung.
Nein, ich war von 21 Uhr.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ich war um Punkt 21 Uhr da und bin gefahren um 11:45 Uhr, weil keiner mit mir zu Burger King gehen wollte.
Also erstens, Laura kam an mit dem Gedanken, ja, ich habe überlegt, mit dem Auto zu fahren, aber dann habe ich gedacht an die Diskussion mit dir, dass du nicht trinkst oder dass ich nicht trinke und dann dachte ich mir, nee, aber dann dachte ich mir irgendwie doch und dann dachte ich mir so und dann dies und das und dies.
Nein, pass
auf.
Und
dann hat Laura angefangen zu trinken. Und dann das Nächste, an was ich mich erinnern kann, war, Ron, ich muss dir fragen, was mein Geschenk für dich ist. Dann hat irgendjemand was gesagt und hast es auch vergessen.
Nein, ich hab's dir gesagt.
Dann hab ich's vergessen.
Nein, ihr müsst wissen, vielleicht war auch ein Grund der langen Pause, dass ich mich von meinem Ex getrennt habe. Wo wir kurz alle applaudieren können.
Dum, dum, dum.
Ja, du wusstest das schon länger.
Nein. Das ist jetzt was ganz Neues.
Du warst die erste
mich.
Person, der ich das gesagt habe.
Nee. Zuerst kam mein Furz raus.
Ron.
Ach so, sorry, wir sind hier ja nicht mehr so vulgär an diesem Podcast.
Das stimmt. Auf jeden Fall war das auch ein Grund der Pause. Und an dem Tag, wo Ron Geburtstag gefeiert hat, ist mein Ex aus meiner Wohnung ausgezogen. Das heißt, ich war eh schon komplett fertig mit den Nerven, war dankbar, war aber auch saumüde. Und dann war ich so, okay, du bist so müde, du hast eigentlich, bist du so platt. Du fährst mit dem Auto und trinkst nichts. Und während ich mich fertig gemacht habe, habe ich mir überlegt, so, okay, wie stellst du dich auf diese Diskussion jetzt mit Ron ein? Ich bin da, aber ich trinke nicht.
Vor allen Dingen, Diskussionen mit mir, finde ich, machen immer sehr viel Spaß.
Nein.
Doch.
Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, okay, komm, du fährst hin, aber, also mit dem Uber, aber ich muss ja nichts trinken. Und dann dachte ich mir, das ist total bescheuert, weil ich habe erst ein Bier getrunken und dann gab es einen Begrüßungswodka.
Ja, natürlich. Was denkst du denn?
Der war aber lecker.
Ja, weil ich den ausgewählt habe, natürlich. Ja.
Und dann zwei Cocktails später, du hast so einen Ratter. Und zwei Drinks später war ich halt so ein bisschen angeknuspert. Keiner wollte mit mir zu Burger King einen Veggie-Burger holen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und Ron hat nur, stimmt, du hast eine Rose geschenkt bekommen.
Ja, und dann wurde mir eine Rose geschenkt.
Ja. Und dann bin ich, glaube ich, nach Hause gefahren.
Ja, und dann habe ich die Rose dir hinterhergeschmissen und habe gesagt, ich will dich nie
wiedersehen.
Stimmt,
die habe ich mit nach Hause genommen, weil du die nicht haben wolltest. Was kann ich wohl hier nicht lesen?
Ich habe sie dir natürlich geschenkt, weil das das war ein Symbol. Ein Symbol, was zeigen sollte, wie nicht wichtig du mir bist.
Ja, da knackt der Stuhl vor lauter Lügen, ne?
Mann. Mensch. Apropos Mensch und Menschen. Es gibt Neuigkeiten, Leute.
Das war der schlechteste Übergang, den ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Der geilste Übergang, den du jemals in deinem Leben gehört hast. Und zwar ab sofort hört ihr uns jetzt öfters, nämlich jeden letzten Donnerstag im Monat gibt's was ganz Neues. Und zwar ein Bonusformat. Das sind aber nicht einfach irgendwelche Bonus-Premium-Schieß-mich-tot-Folgen. In diesen Episoden sagen wir der Realität kurz Tschüss. Kein echter Mord, keine Polizeiprotokolle. Wir nehmen euch mit in eine fiktive Welt. Düstere Geschichten, creepy Täter und ihre Gedanken.
Hast du das aufgeschrieben?
Ja, natürlich, sonst hätte ich das vergessen.
Ich wollte nämlich sagen, so professionell hast du jetzt die letzten 5 Minuten nicht geklungen.
Mörder, die es so nie gegeben hat. Aber darüber werdet ihr auch echt froh sein. Also zumindest ich, weil ich kann nicht mal mehr American Horror Story schauen. Hier trifft kurz gesagt True Crime auf Kopfkino vom Feinsten. Übrigens, unsere erste Bonusfolge erscheint schon am letzten Donnerstag im Mai, also am 25. Mai. Freut euch. Und um nichts zu verpassen, Laura, halt dich fest, aber auch um wirklich nichts zu verpassen, folgt uns auf Instagram unter @don'tkillandtalk_podcast. Laura, wie heißen wir nochmal auf Instagram? Du weißt das ja immer so gut.
Don'tkillandtalk_podcast.
Ja!
Ich sag mir so leid. Ich wusste.
Also ich Laura wusste ist nicht so professionell, dass ich keine Werbung mit dir machen kann.
Nein, ich musste nur gerade so lachen.
Das ist keine Werbung.
Weil ich wusste nicht, dass Ron sich wirklich das runtergeschrieben hat. Und ich musste gerade so lachen, weil du meintest, True Crime trifft auf Kopfkino. Und Kopf ist Kopfkino mit etwas Sexuellem verbunden. Und ich hatte gerade so vor Augen so einen Typ, der so halbnackt im Türrahmen steht mit so einem Messer plötzlich in der Hand. Ich war so, vielleicht hätte ich den Gedanken zu Ende führen sollen, aber du hast mich vor Lachen aus meinem Kopfkino gerissen.
Ja, ich bin halt einfach so gut. Aber wollen wir jetzt let's go in?
Nein, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt war auch dieses Intro nur dazu gedacht, dass...
Hier steht aber auch jetzt aber... Let's go!
Oh wow, eigentlich war dieses Intro nur dazu gedacht, dass ich euch sage, dass ich aufhöre mit dem Podcast und Ron ab jetzt alleine weitermacht, weil ich mir das einfach nicht mehr geben kann.
Ja, weil Laura einfach so scheiße ist.
Was willst du ohne mich? Wärst du mit dem Podcast gar nicht hier? Mit wem willst du aufnehmen? Jakob?
Mit meiner Mom.
Okay, das wäre witzig.
Ja, siehst du?
Das wäre wirklich entertaining.
Das wäre sehr entertainmenting vom Feinsting.
Würde ich sogar mit einem Fake-Account die Bilder von euch liken, ne? Bin ich auch mal ganz ehrlich. Ich wäre zu stolz, mit meinem richtigen Dings zu liken. Ich folge uns nicht mal, ne? Ich bin ganz schlechtes Vorbild. Folgt uns allen, dann folge ich auch.
Folgt uns allen und wir sammeln genügend Geld, damit wir Laura einfach, naja,
ersetzen können.
Wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen.
Okay. Da bin ich, glaube ich, jetzt bereit für den Fall.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich weiß nicht, worum es geht, nicht was. Diesmal stelle ich keinen Fall vor.
Ja, Laura war die letzten beiden Male dran. Und nach langer Pause, meine Freunde, stellt euch wieder euer Lieblingsmensch Ron den Fall vor. Und deswegen...
Ron, ganz kurz, du tropfst schon vor Schleimspuren, ne? Aber ist okay.
Ja, deswegen, genau deswegen...
Don't kill and talk.
Ich dachte, du hast das schon vergessen.
Wie könnte ich das je vergessen?
Don't kill and talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron. Aber,
ja.
Um jetzt mal hier Tacheles zu sprechen.
Sprich Tacheles.
Endlich sitzen wir hier, Mikrofon an und wir beide trinken
Wasser.
So ein Spa-Zeug. Das erinnert mich einfach an eine Spa.
Das ist kein Spa-Zeug.
Oh, Scheiße, der Untersetzer. Laura hat Eiswürfel gemacht mit gesunden Sachen.
Ihr versteht
Himbeeren,
das nicht. Himbeeren,
Johannisbeeren.
Nein, Ron, du verstehst das nicht.
Zitronen.
Ich habe das auf TikTok. So Eiswürfel selber machen.
Ach so, deswegen bist du, weil ich habe mir schon gedacht, gesund bist du noch nie gewesen.
Nein. Und ich habe das gesehen und dachte mir, mein Gott, ich habe auch Eis gemacht, aber das ist noch nicht fertig.
Okay, ich bin echt gespannt, wie das Eis schmecken wird.
Ja, warte bis nächste Woche.
Mein Magen verträgt alles. Und ja, auf jeden Fall, ich trinke Wasser, bei Laura steht auch irgendwas und sonst ist Laura einfach anwesend. Aber vor uns liegt ein Fall, der dieses Mal, finde ich, wirklich alles hat. Mysteriöse Spuren.
Puppen.
Tote Menschen.
Achso.
Und ja, ich meine gerade die Mehrzahl, also nicht nur ein toter Mensch. Und bis heute hat niemand eine Antwort darauf, was passiert ist.
So ein Cold Case. Vielleicht lösen wir den heute. Schöllöchen ist am Start.
Laura.
Okay, das war unangenehm, ja.
Ganz ehrlich.
Ja.
Muss mir jetzt folgen.
Okay. Ja?
Kannst du dir vorstellen, irgendwo ganz alleine auf einem Bauernhof zu leben? Warte.
Achso.
So ganz ohne Nachbarn, keine Straßen vor der Tür, ohne Handyempfang, kein Stadtleben, nur Felder, Wald, Stille, die einen irre machen kann, Dunkelheit und mittendrin du.
Darf ich wir mitnehmen?
Nee.
Darf ich Haustiere haben?
Vieh.
Okay, bin ich dabei. Darf ich eine Ziege haben?
Wenn du willst.
Ich bin sofort dabei.
Aber... ich spreche jetzt nicht von einem ganz abgelegenen Bauernhof. Oder doch, ich spreche schon von einem abgelegenen Bauernhof. Ich spreche halt nur nicht von einem Bauernhof, wie die heute so sind. Damit du dir das Bild besser ausmalen kannst. Ich spreche von Deutschland, Winter, vor mehr als 100 Jahren, genauer gesagt 1922. Kein Strom, keine Heizung, kein Lichtschalter, kein warmes Wasser aus dem Hahn, keine Straße, sondern nur eine schmale, matschige Spur, die durch den Wald zu einem Bauernhof führt.
Ja, hättest du das vorher gesagt, hätte ich vielleicht nicht ja gesagt.
Ein Hof, der wirkt, als hätte ihm die Zeit hinter sich gelassen und einfach komplett vergessen.
Dann möchte ich doch nicht mehr.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil ich hatte auch keinen Bock mehr.
Also auf so einen alten Bauernhof, ich wohne ja auf einem alten Bauernhof.
Ja, aber das sieht nicht wie ein alter Bauernhof aus,
hier sind
Menschen. Ja, ja, siehst du?
Ja, aber so ein alter Bauernhof, wenn so innen drin ein bisschen modernisiert wäre, ich wäre sofort dabei. Aber wenn du mir das jetzt so vorschlägst, dann sage ich doch vielleicht nein, danke.
Vielleicht änderst du ja noch deine Meinung, aber vielleicht auch nicht. Weil ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn du bei deiner Meinung, die du gerade hast, einfach bleibst.
Okay.
Also, wir befinden uns auf einem Bauernhof in Oberbayern, wie er vor über 100 Jahren existiert hat. Nur Öllampen, ein Ofen und. Draußen endlos kalter Winter. Du wirst morgens wach und alles, was du hörst, ist das Knarzen der Holzdielen, das Knirschen des Schnees unter den Stiefeln, ein Hahn, der in der Ferne kräht, aber sonst Stille. Kein Radio. Ja, aber kein Radio, kein Motor, keine Menschenseele weit und breit zu sehen.
Schön, bisher schön.
Ja, bisher dachte ich mir auch so, oh ja, I like it.
Du kannst ohne Radio nicht leben.
Ja.
Aber das Knirschen und das Holzdielen.
Ja, das.
Ja, halt die Fresse, ich will weiterleben. Sorry.
Das ist gut. Und dann, eines Nachts zieht jemand durch den Schnee und schleicht sich auf den Hof. Heute erzähle ich dir von einem Mystery-Fall auf Hinterkaifeck. Mit E, nicht mit I, mit E. Hinterkaifeck. Okay.
So was hat man nicht.
Ich weiß nicht auch. Ich muss die ganze Zeit lachen, als ich den Namen gehört habe. Aber als ich gesehen habe und gelesen habe, was da passiert ist, verging mir das Lachen.
Okay.
Ich versuche dir mal so ein bisschen die Lage und die Atmosphäre zu beschreiben. Wie gesagt, wir befinden uns in Oberbayern, nordöstlich des Landkreises Neuburg-Schrobbenhausen, falls ich das richtig ausspreche. Durch Wiesen, Wälder und Felder führt ein kleiner, schmaler Feldweg. Etwa einen halben Kilometer weit entfernt, also 500 Meter weit entfernt, wohnen erst die nächsten Nachbarn.
Das ist aber schön.
Ja, nee.
Okay.
Hier wünscht man sich Nachbarn, die ganz nah dran wohnen. Das muss man sich, wie gesagt, einfach mal reinziehen. Also 500 Meter Leere und dann...
Also ich habe ja schon ein paar Mal Urlaub in der Bretagne gemacht und ich glaube, der nächste Nachbar war tatsächlich, ich glaube, 1,5 Kilometer entfernt.
Ja, stell dir vor, du hättest dich mit mir gestritten. Dann wäre ich durch den Wald gekommen.
900 Kilometer entfernt, okay, aber ja.
Ja, also wie gesagt, links und rechts gab es so gut wie nichts. Einfach nur Land, einfach nur Leere und dann noch diese manchmal schöne Stille, aber nur manchmal.
Kennst du das, wenn es so ruhig ist, dass du paranoid wirst, dass du was hörst?
Ja. Aber wo heute Mais wächst, befand sich einst der Bauernhof hinter Kaifeck. Also so hieß der, ne? Ich sag's nur nochmal. Aber bevor ich jetzt hier dir weiter irgendwas erzähle, ne?
Ja. Oh, kommt ein Bild.
Es kommt ein Bild.
Die Bilder könnt ihr euch natürlich immer noch, daran haben wir nichts geändert, unter don'tkillandtalk_podcast auf Insta gucken. Ron ist gerade richtig stolz, dass ich es behalten habe.
Also das hier ist ein Bild von dem Bauernhof. Ich zeige dir gleich noch ein weiteres, aber...
Oh, schön.
Beschreib mal.
Oh, richtig schön. Da würde ich gern wohnen, ne? Wie beschreibe ich das? Ich denke mal, das Haupthaus ist rechts. Das ist ein alter Hof mit so großen Scheunentüren und eher so mittig im Bild ist ein längliches Haus. Ich denke mal, es ist noch ein Anbau von der Scheune. Rechts könnte die Scheune sein, in der Mitte, verbessere ich mich, könnte das Haupthaus sein. Und ganz links ist so ein bisschen, ja, so ein abgefracktes, ist das auch eine Scheune? Ja, ne? So eine Holzscheune. Also man kann schon sagen, die rechts ist auf jeden Fall neumodischer und hat auch ein vernünftiges Dach und ist auch verputzt, kann man dazu verputzt sagen. Und links ist halt so eine alte Holzscheune. Aber ansonsten ist da wirklich nur Rasen, ein bisschen Matsch. Was da in der Mitte steht, kann ich dir gar nicht sagen. Das hinten ist ein Silo, sieht auf jeden Fall so aus. Und vorne könnte es eine Bank sein. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Erinnert mich sehr an Frankreich.
Also ich fand's ja auch schön. Ja, so auf den ersten Blick fand ich es halt schön, ne? Also hier ist nochmal ein Bild von dem Hof, von der anderen Seite.
Ja.
Da siehst du auch drei Menschen.
Ich bin ja nicht so fan von Menschen, ne?
Ich auch nicht.
Ach, da sind die Menschen. Ach, das sieht aber richtig schön aus. Also es ist...
Aber die stehen da in dem Bild wie so typisch 20er-Jahre mäßig. Einfach nicht bewegen, gerade stehen.
Ja, du musst aber auch überlegen, dass die Belichtungszeit bei Fotos damals länger war. Und dann hat man auch... Also man kann die Gesichter nicht sehen.
Sag mal, willst du, dass ich jetzt hier blöd aussehe? Das weiß ich nicht.
Nein, aber kann ja sein. Nein, auf jeden Fall denke ich mal, ist das das Haupthaus von... Auch von vorne würde ich sagen, man sieht eine Bank... Und so ein kleines Beet direkt vor der Tür, so ein Hochbeet. Und da stehen drei Leute ganz rechts am Beet einer. Vor der Tür würde ich sogar sagen, ist das eine Frau, aber ich kann das nicht genau sagen. Und links von der Frau steht ein, ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Mann mit Fahrrad. Aber ich finde es trotzdem, vielleicht auch, weil ich noch nicht weiß, was passiert, aber ich finde es sehr schön.
Also du findest es auf dem ersten Anblick...
Es holt mich ab.
Nee?
Es holt mich ab. Ach so. Es holt mich total ab.
Findest du gar nicht creepy oder spooky
ich,
oder
ich
so?
Ich kenne die Geschichte natürlich nicht, ne? Und ich habe so ein Faible für Bauernhöfe.
Ja, ich meine, ich finde auch Bauernhöfe ganz schön.
Schön wäre, wenn da noch ein Schwein drauf gewesen wäre, aber man kann auch nicht alles haben, ne?
Der Stuhl sagt auch nee. Wie du siehst, der Bauernhof war L-förmig aufgebaut. Er bestand aus einem alten Trakt, wo die Bewohner wohnten, und aus einem Stall. Mhm. Dazu kam dann noch ein angebauter Wirtschaftstrakt, der aus einer Scheune und einem Maschinenhaus bestand. So, die Scheune und das Maschinenhaus wurden durch eine Wand getrennt. Um vom einen in den anderen Raum zu gelangen, gab es aber so ein inneres Tor.
Ja.
Auf dem Bauernhof wurde Vieh gezüchtet und ne, so Sachen.
Ich hätte gern ein Foto von einer Kuh gehabt.
Aber, also denn, bevor ich dir jetzt hier den ganzen Bauplan erkläre oder erzähle, ich habe den Bauplan.
Ach, du hast wirklich einen Bauplan?
You want to see?
Auf jeden Fall.
So, das ist der Aufbau vom Hof.
Ach, das sieht irgendwie jetzt ein bisschen anders aus. Ja, wir haben, lass mich das jetzt bitte nicht, ach, da ist Norden, Osten, Süden und Westen, sehr gut. Wir haben ganz rechts das Maschinenhaus. Ah, okay, dann hatte ich recht. Vielleicht habe ich es mir nur gedacht, dass ich recht habe. Das ist quasi auf dem Bild, was man vorher gesehen hat, rechts das neuere Haus, wo ich meinte, das ist verputzt. Dahinter ist die Scheune. Krass, das hat man so gar nicht gesehen. Und direkt daneben ist der Stall und ganz links ist der Wohnbereich. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute auf dem Bild quasi vor dem Wohnbereich standen. Mhm. Ja, aber an sich ist das schlau, das in einem L aufzubauen.
Warum?
Du hast halt alles nebeneinander, ne? Finde ich persönlich nicht schlecht.
Ich glaube, du solltest Architektin werden.
Ich habe ein Verhältnis zu Zahlen, Ron, das ist... unterirdisch.
Ich will ein kleines Haus bauen. Warum ist das denn jetzt so groß geworden?
Warum ist das Haus schief? Ich könnte es verputzen. Das würde ich mir zutrauen, aber das Bauen wäre unrealistisch.
Also wir haben jetzt sehr viel über den Bauernhof und die dortige Lage gequatscht. Mhm. Aber das war nicht alles.
Davon bin ich auch nicht ausgegangen.
Ja, ich habe aber irgendwie gehofft, dass das alles war. Im April 1922 ereignete sich auf dem Bauernhof hinter Kaifek ein brutaler Mehrfachmord, der in die deutsche Kriminalgeschichte einging.
Oh no.
Oh ja. In diesem Jahr dauerte der Winter besonders lange an. Auf dem Hof hat eine sechsköpfige Familie gelebt. Und zwar die Familie Gruber. Das Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber, ihre verwitwete Tochter Viktoria Gabriel, die siebenjährige Cecilia, Josef, der 2 Jahre alt war, und die Magd Maria Baumgartner.
Ach, soll ich, Entschuldigung.
Du guckst so verstört?
Nein, ich war verwundert, weil ich dachte, Cecilia ist gar nicht so alt, der Name. Deswegen war ich gerade verwundert.
Ich habe den Namen vorher noch nie gehört, ehrlich
gesagt.
Doch,
den habe ich schon oft gehört. Ich finde den Namen sogar wunderschön. Und ich war verwundert, Maria ist ja mein Zweitname, deswegen, immer wenn ich Maria höre, bin ich so am ersten Mal so, ah, cool. Aber krass, dass da so viele Leute leben. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das Haupthaus, ich nenne das jetzt einfach mal Haupthaus, wo die gelebt haben, obwohl man hat oft damals mit großen Familien in kleinen Häusern gelebt, das stimmt. Das ist... Ja gut, das war auch kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ne?
Oh yeah. Also, ich habe so ein, ja, teilweise Bild gefunden. Mhm. Da sind nicht alle drauf, da sind auch fremde Gesichter drauf, die nicht
zur Familie gehören.
Direkt zu den Opfern gehören und die nicht zur Familie gehören. Aber ich habe auch noch andere einzelne Bilder. Aber hier ist zumindest mal so ein, sagen wir mal, Gruppenbild von denen.
Oh, 2 Pferde. Sorry, ja. Kaltblüter. Ich vermute, dass es Kaltblüter sind. Sowas hat mein Herz direkt. Man sieht...
Bibi und Tina.
Die sind Warmblüter geritten. Auf jeden Fall links... Also links stehen 2 Pferde. Und direkt neben den Pferden steht, würde ich sagen, ein relativ junger Mann. Würde ich einfach sagen, ich würde ihn Mitte 20, Anfang 30 vielleicht schätzen. Mhm. Direkt neben ihm steht eine... ältere Frau. Ja. ja, doch sehr alt mit einem weißen Kopftuch, würde ich sagen. Also auf jeden Fall was auf dem Kopf. Links neben der, nee, rechts neben der, oh, meine Links-Rechts-Schwäche. rechts neben der Oma steht ein kleines Mädchen und direkt daneben steht eine Frau mit Brille. Ich kann jetzt nicht zuordnen, ob das die Mutter ist. Ich vermute mal. Und neben der Frau mit Brille steht eine weitere Frau, würde ich sagen. Das ist sehr schlecht zu erkennen. Ich würde sagen, dass es eine Frau ist. Es könnte aber auch genauso gut ein Mann sein. Die Fotoqualität ist jetzt nicht so besonders. Nichts gegen dich. Und die Person hält ein kleines Kind auf dem Arm, wovon ich ausgehe, dass das der junge Sohn ist, von dem ich leider den Namen vergessen habe.
Josef.
Dankeschön. Direkt rechts neben denen steht ein Mann. Ich würde sagen, der ist sogar der schickeste von denen. Er sieht aus wie ein Phantom, als wäre der so reinschattiert worden. Verstehst du, was ich meine? Er trägt nämlich einen Anzug und trägt Bart und einen dunklen Hut. Und ich muss sagen, also die sehen alle ganz anders aus wie er. Er sieht wirklich aus wie rein Photoshop, mit so Photoshop so. Oh, den packen wir mal dazu. Das sieht gar nicht aus, als würde er dazugehören, alleine wegen seinen Klamotten, wegen seinem Aussehen.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber da wir jetzt über ihn sprechen werden,
zeige ich... Ich irgendwas ist mit dem nicht koscher.
Nicht über den Typen. Aber da wir jetzt...
Ich dachte, meine Sinneswahrnehmung hat mich
weiter über den Familienvater Andreas Gruber sprechen werden.
Zeige ich dir bestimmt meinen, der ganz links.
Keine Ahnung gerade.
Ja, du hast auch eine Links-Rechts-Schwäche.
Ich benutze keinen Blinker beim Autofahren, meine Güte. Ich bieg einfach ab. Aber wie gesagt, da wir jetzt über den Familienvater Andreas Gruber sprechen werden, der hier auf dem Bild ungefähr 42 Jahre alt ist, zeige ich dir einfach mal ein Bild. 1922. Die Bildqualität ist nicht die beste.
Jetzt könnte der Mann ganz links auch nicht mehr so jung aussehen. Ja, Maddox, findest du auch, ne? Er sieht aus, als hätte er ein Lätzchen an, aber das ist wahrscheinlich so ein weißes Arbeiterhemd und darunter hat er, wie heißt das nicht, Sakko, wenn du einen Anzug trägst und diese, ich weiß nicht, wie es heißt, ihr wisst bestimmt, wie es heißt, und darüber trägt er eine Jacke. Es ist halt sehr unscharf, natürlich, aber er sieht jetzt, finde ich, relativ normal aus, also jetzt nicht sonderlich, wie so ein alter Bauer tatsächlich. Findest keine Haare, ja.
Weiß ich nicht, der sieht so ein bisschen, der sieht nicht aus wie ein Bauer, der sieht aus wie ein Mathelehrer.
Nein, ich finde, der hat so das typisch altes bäuerisches, bäuerliches, so, oh mein Gott.
Bäuerisches.
Bäuerisches Bauhaus.
Der Familienvater Andreas Gruber soll ein sehr jähzorniger und brutaler Mann gewesen sein.
Okay, ja, doch, das glaube ich.
Ja, siehst du?
Er hat was sehr...
Mathelehrer-Vibes.
Nee, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gesagt, aber doch
die sind
doch
immer brutal.
Okay.
Auf jeden Fall. Andreas möchte seine Familie überall, wo es nur geht, kontrollieren. Er hält nichts von Freude und er hält nichts von Spaß und erlaubt es somit auch nicht.
Das ist ein Quatsch.
Dazu schläft Andreas noch mit seiner Tochter, der 35-jährigen Viktoria Gabriel. Er soll Viktoria immer wieder vergewaltigt haben und mit ihr sogar ein Kind gezeugt haben. Ja, schluck zuerst mal runter.
Ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen, weil ich dachte, so schlimm wird es gerade nicht.
Nee.
Oh mein Gott.
Am 28. Mai 1915 wurde Andreas Gruber vom Landgericht Neuburg wegen Blutschande zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt und seine Tochter Viktoria Gabriel wurde zu einem Monat verurteilt.
Wieso wird sie denn verurteilt? Wieso? Ich verstehe es nicht. Natürlich ist es 1922, aber wieso wirst du verurteilt, wenn dir so etwas angetan wird? Warum?
Ja, ist auch unfair. Ist auch scheiße.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee.
Aber es ist, ja.
Also, so lebt die Familie auf dem Hof hinter Kaifeck. Täglich wird dort harte Arbeit verrichtet, aber das hat, ja, ein Ende. Also es nimmt ein Ende. Denn die Familie wird eines Tages auf ihrem Hof tot aufgefunden. Hm. Alle sechs sind tot.
Ach, der Vater auch? Okay.
Ja.
Den hatte ich nämlich schon verdächtigt.
Wer der Täter war,
weiß man nicht.
Ist bis heute nicht klar.
Der Vater war es und hat sich auch umgebracht.
Nur eins ist klar.
Entschuldigung, das ist mein Pillenwecker.
Nur eins ist klar. Als die Bewohner des Hofs tot aufgefunden wurden, waren sie erschlagen, ermordet und verstümmelt.
Dann war es der Vater vielleicht doch nicht.
Ja. Doch bevor die Familie brutal ermordet aufgefunden wurde, passierten merkwürdige Sachen. Dinge, die im Nachhinein betrachtet wirken, als hätte sie das Verbrechen schon viel früher
angekündigt.
Ja, aber nicht sie, sondern sich.
Ja, ich kann deine Gedanken nicht vorhersehen.
Ich hab, ja. Auf jeden Fall, wir befinden uns im März 1922. Mhm. Einige Tage vor dem Mord erzählt Andreas Gruber Lorenz Schlittenbauer, einem Nachbarn, dass er auf dem Hof seltsame Spuren im Schnee entdeckt hat. Aber das Komische daran ist, die Spuren führen vom Wald hin zum Haus, aber es führen keine zurück. Andreas berichtete Lorenz auch von Schritten auf dem Dachboden. Oh Als Gott. Er dann aber nachguckte, war niemand da.
Oh Gott.
Was ihm auch noch aufgefallen ist, ein Schlüssel zum Geräteschuppen ist verschwunden. Und dann ist da noch so eine Zeitung. In der Küche lag nämlich plötzlich eine neue Ausgabe der Münchener Zeitung. Das verunsicherte Andreas Gruber so, dass er am nächsten Tag den Postboten Meier danach fragte, ob jemand aus der Umgebung diese Zeitung beziehe. Aus dem Nichts kündigt auch noch die alte Magd, die auf dem Hof vorher gearbeitet hatte. Kündigungsgrund ist, es spuke auf Hinterkaifeck.
Ach so, ja, da kündigt man auch immer seine Leute.
Sie hält es dort nicht mehr aus.
Ach so.
Zu viele Geräusche, zu viel Unheimliches, also geht sie.
Ach so, ich habe verstanden, dass er die Magd gekündigt hat.
Aber einen Tag vor der Tat hat eine neue Magd, Maria Baumgartner, ihren ersten Arbeitstag.
Oh Gott, die arme Frau.
Auch sie hat ein merkwürdiges Gefühl. Sie wird sogar von ihrer Schwester bis zum Hof begleitet, mhm. weil sie sich schon dachte, irgendwas ist hier nicht so ganz koscher. Und dann wird es Nacht. Das ist die letzte Nacht der Bewohner von Hinterkaifeck. Der Hund bellt immer wieder und wieder. Im Stall fängt das Vieh an zu toben. Draußen ist nichts zu sehen. Niemand, überhaupt niemand. Irgendwas oder irgendjemand war schon zu dieser Zeit auf dem Bauernhof und hat sich dort bewegt. Oh beobachtet, gelebt, keine Ahnung, vielleicht sich sogar einfach nur versteckt. Was genau in dieser Aprilnacht geschah, weiß niemand. Aber eins ist klar, am 4. April 1922 ist niemand der Hofbewohner mehr am Leben.
Alle gestorben. Oh Gott, ist das schlimm.
Oh yeah. Soll ich dir mal, bevor wir weitermachen, ein Bild zeigen?
Ja.
Okay.
Ja. Nein, ich verweigere dieses ja. Bild, bitte.
Wer weiß nicht, sagst du einfach, nö. Will ich nicht.
Doch, dafür bin ich hier. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Bilder an diesem Podcast mit am spannendsten finde. Auch wenn es manchmal echt schwer ist, die rauszusuchen. Aber...
Also das hier ist zum Beispiel der Dachboden.
Oh, Jesus Christus. Das ist, ach witzig, so ein Ding hatten wir auch mal in der Garage. Das ist so ein Hackbeil. Hackebeil? Hackebeil? Ich glaube, es heißt so. Das liegt im Stroh. Auf dem Dachboden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich sag, das war die Tatwaffe. Fall gelöst, das war der Nachbar.
Und ich zeig dir mal auch noch ein Bild vom Stall. Hier auf dem Bild tötet zum Beispiel ein Schlachter die Schweine.
Nein.
Mit einem Reuthauen-ähnlichen Werkzeug.
Nein. Nee, das gucke ich mir nicht an. Das weigere ich. Nee, da weigere ich mich.
Aber du nimmst es trotzdem in die Hand.
Ja, nee, finde ich nicht toll. Man sieht einen Mann. Nee, das finde ich nicht schön.
Ja, was sieht man denn auf dem Bild?
Ja, ein Mann, der... Ist das oben oder das unten von einem Schwein? Ich weiß es nicht. Es sieht schon... Da, je länger ich mir das angucke, desto dämonischer sieht das Schwein tatsächlich aus. Er tötet es. Also man sieht nicht, dass es tot ist, um Gottes Willen. Sonst würde ich dieses Bild auch nicht in die Galerie packen, weil ich da absolut gegen bin. Im Hintergrund stehen Leute. Es war damals eine andere Zeit. Und die Leute, die damit groß geworden sind, ne, die kannten das auch nicht anders...
Es war eine andere Zeit, aber trotzdem.
Ich finde das nicht okay.
Ja, alleine schon, dass in der Scheune.
Dass
was geschlachtet wird, das finde ich immer gruselig.
Ja, aber es ist auch irgendwo normal. Es ist auch heute, je nachdem, wo du bist, natürlich noch normal, weil mich dieses ganze Scheunending sehr an Frankreich erinnert. Mhm. Ich war auf dem Hof von einem Bekannten, mit den Leuten, mit denen ich da war, mit meinem. Gott, wie alt war ich damals? 16, 17. Und
noch jung und knackig.
Ja, war ich mit meinem Ex da. Hat Basti. Grüße an Basti. Auf jeden Fall waren wir da bei seinem Onkel, glaube ich, auf dem Hof. Und der hatte so einen Kaninchenstall. Und direkt daneben war der Ort, wo der die Kaninchen geschlachtet hat. Also das ist natürlich, die Leute auf dem Bauernhof, die gehen damit anders um. Und vor allem früher ist man damit anders umgegangen. Aber ich finde es nicht schön.
Ja, ich auch nicht.
Es ist kein Fleisch.
Es ist der 4. April 1922. Ein kalt, grauer, stiller Dienstagmorgen, wie so viele Tage in diesem langen Winter. Gegen 9 Uhr morgens betritt ein Mann den Hof. Es ist Michael Plöckel. Ein Monteur, der bestellt wurde, um die Zylinderkopfdichtung am 4 PS Dieselmotor zu reparieren. Ah, ganz so viel PS noch.
Ich wollte gerade sagen, dass du die PS da raus, das war mir eigentlich klar.
Das Komische an der ganzen Sache, als er ankam, war, dass das Gartentürchen verschlossen war. Er geht also ums Haus, schaut nach den Bewohnern, doch auch die Haustür ist geschlossen. Michael blickt durchs Küchen- und Stallfenster und hörte lediglich nur das Bellen eines Hundes und das Brüllen der Rinder.
Immerhin leben die.
Etwa eine Stunde wartete er in der Nähe des Hausgartens unter einem Apfelbaum auf die Bewohner. Dann entschied er sich aber, die Arbeit einfach zu machen, weil es kam keiner.
Krass, ich glaube, ich hätte gar keine Stunde gewartet tatsächlich.
Naja, der Junge wollte Geld verdienen.
Ja, gut, das stimmt. Ich wäre trotzdem gegangen.
Nee, ich hätte gewartet. Wenn ich gut bezahlt werde, wieso nicht?
Na gut.
Er verschaffte sich also Zutritt zur Motorenhütte und reparierte dort etwa 4,5 Stunden lang den Motor. Später sagt er aus, dass er während der Arbeit sang und pfiff und am Ende noch einen Probelauf des Motors durchgeführt hatte, um auf sich aufmerksam zu machen. Als er aber fertig war, hat er einfach die Tür der Hütte zugemacht. Er ging nochmal durch den Hausgarten in den Hofraum und bemerkte erst jetzt, dass die Scheunentür offen stand.
Der hat da 4 Stunden gearbeitet und hat nichts gemerkt. Ich wäre viel zu neugierig, ich wäre schon mal drin gucken gegangen, da bin ich
ja,
ehrlich.
Ja, ich weiß. Aber du hättest, glaube ich, du hättest nicht lange überlebt.
Wenn er schon alle tot wäre, hätte ich auf jeden Fall überlebt.
Er näherte sich der Tür, betrat das Gebäude aber nicht. Entlang am Wohnhaus geht er auf die Haustür zu, die ebenfalls verschlossen war. An der Haustüre angekommen, fand er wieder nur den bellenden Hund vor. Durch den Hausgarten zurück geht Michael wieder zu seinem Fahrrad und gegen 14.30 Uhr hat er den Hof verlassen.
Ja, wenn du keinen findest.
Was sagst du zu Michael?
Der kommt mir, also...
Suspekt vor oder nicht?
Es gibt Menschen natürlich, die sind nicht neugierig, die interessiert das auch nicht, ob da wer ist oder nicht.
Aber?
Es kommt mir aber trotzdem nicht so hundertprozentig vor.
You never know, so let's move frontal weiter. Es ist Donnerstag, der 6. April 1922. 2 Tage sind seit dem Besuch von Michael Plöckel, dem Monteur, vergangen. In der Schule von Gräbern fehlt jetzt schon seit ein paar Tagen ein Kind, die 7-jährige Cecilia. Die Lehrerin wird stutzig. Sie weiß, dass die kleine Cecilia eigentlich nie unentschuldigt fehlt. Ja, das ist ein richtiges Show-off-Kind. Ich habe immer gefehlt gefühlt. Ich hab's gehasst. I didn't like it at all.
Aber damals war das natürlich anders, ne?
Ja, damals war es, ja, gut. Stimmt auch wiederum. Also versuchte die Lehrerin, die Familie Gruber zu erreichen. Jedoch vergeblich. Selbst der Postbote, der täglich bei Hinterkaifeck vorbeikommt, wunderte sich. Es sind schon mehrere Tage vergangen, dass mal der Briefkasten geleert wurde. Auch beim Bäcker, wo die Familie regelmäßig Brot bestellt hat, wird das Brot einfach nicht mehr abgeholt. Noch am Nachmittag des 4. Aprils brechen 3 Männer in Richtung Hinterkaifeck auf, um mal nachzuschauen. Lorenz Schlittenbauer, ein Nachbar und 2 weitere Männer, Jakob Siegel und Michael Pöll. Gegen 17 Uhr kommen sie auf dem Hof an. Doch der Hof wirkt leer. Kein Mensch, kein Geräusch, nur das unaufhörliche Bellen des Hofhundes.
Oh Gott, der Arme, der ist jetzt auch schon seit Tagen da. Oh mhm. Mann.
Die drei Männer gehen weiter und betreten die Scheune. Mhm. Es ist dämmerig, alt, der Boden hart und schmutzig. Und dann sehen sie etwas unter einer Heuschicht. Ein Schuh, dann einen Stoffzeh. Und dann eine Hand.
Oh Gott.
Sie ziehen das Heu beiseite. Und da liegt sie. Victoria Gabriel, tot. Sie liegt ganz oben auf einem unförmigen Haufen aus Heu und weiteren Leichen. Ihr Gesicht verstört, der Kopf entstellt. Der Täter hat brutal zugeschlagen. Sie hat mindestens 9 Schläge gegen den Kopf bekommen, vermutlich mit einer Reuthaue. Ihr Schädel zertrümmert, das Blut ist bereits geronnen. Unter ihr liegt ihre Tochter, die 7-jährige Cecilia. Oh. Sie ist in Seitenlage gebracht worden. Ihre Augen sind weit aufgerissen, ihr Gesicht teilweise bedeckt mit Stroh. Auch sie hat massive Kopfverletzungen. Ihr Schädel ist mehrfach durchlöchert. Gerichtsmediziner zählen mehrere klaffende Wunden. Sie muss nach dem Angriff noch gelebt haben, weil sie hat sich die ganze Zeit Haarbüschel ausgerissen, vermutlich vor Angst und Schmerzen.
Ja, vor Schmerzen kann ich mir vorstellen, ja.
Darunter liegt der Familienvater Andreas Gruber. Sein Gesicht ist ebenfalls entstellt, die rechte Gesichtshälfte eingedrückt. Mehrere Schädelbrüche sind sichtbar. Eine große Wunde klafft an der Stirn. Blut ist auch auf seiner Brust. Der Täter hat brutal von oben herab zerschlagen. Ganz unten Cecilia Gruber, die alte Bäuerin und Andreas Ehefrau. Sie trägt noch ein Nachthemd. Ihr Gesicht ist kaum noch zu erkennen. Der Schädel ist fast vollständig eingeschlagen, ebenfalls mehrere Bruchstellen. Ihr Körper liegt in unnatürlicher Haltung, wie unachtsam auf den Haufen geworfen. Das war, finde ich, viel auf einmal. Sagst du nicht?
Doch.
Mhm. Möchtest du dir mal den Tatort anschauen? Wie der
ja.
Heuhaufen aussah?
Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, also ich war natürlich nicht dabei und da man keinen Täter gefunden hat, gibt es wahrscheinlich auch kein psychologisches Gutachten. Ich glaube generell nicht, dass man das 1922 gemacht hat. Aber natürlich, alle sind entstellt, alle, es klingt für mich nach sehr viel Wut, sehr viel Aggressivität. Aber dass die Frau von Andreas, heißt er, ne?
Mhm. Andreas Gruber. Liegt,
das finde ich wirkt so ein bisschen, wenn sie da einfach wie so hingeschmissen wurde und so wie du es erzählt hast, war sie mit am schlimmsten zugerichtet, auch wenn natürlich alle schlimm zugerichtet sind, klingt das, als würde es eigentlich hauptsächlich um sie gehen, dass sie ganz unten liegt und der Rest ist so oben gestapelt.
Okay, daran habe ich irgendwie nicht gedacht, als ich den Fall recherchiert habe. Aber okay, I don't say anything. Hier ist das Bild von dem Tatort.
Okay, ich habe mir tatsächlich den Heuhaufen viel größer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
Ich find den schon groß. Du bist jetzt kein kleiner Heuhaufen, du.
Ron, das ist ein Mini-Heuhaufen.
Ja, du bist ein Mini-Heuhaufen. Das ist ja aber auch eine Aufnahme, nachdem Polizia eingetroffen ist.
Man sieht auf jeden Fall vorne Blutspritzer. Und ich muss sagen, es sieht ein bisschen aus wie Puppen. Aber vielleicht einfach, ne?
Zu Puppen haben wir übrigens auch einen Fall.
Ja. Links liegt eine, du kannst gar nicht sagen, wer ist. Ich würde sagen, die Person in der Mitte, das sieht sehr nach einem Rock aus, mit Gummistiefeln würde ich als eine Frau bezeichnen. Zu dem Rest kannst du gar nicht viel sagen. Also es ist sehr brutal, es ist, wie so ein Massaker eher. Also mehr lässt sich dazu tatsächlich, finde ich persönlich kaum was sagen.
Ich kann dir auch noch ein Bild aus einer anderen Perspektive zeigen. Mhm.
Ja, okay. Da sieht der Heuhaufen natürlich ein bisschen größer aus. Da lag das wahrscheinlich auch alles noch zusammen. Mhm. Es sieht aus wie eine Puppe.
Findest du? Warte.
Vielleicht aber auch einfach.
Nee, aber du siehst schon, also du siehst die Füße.
Ja, aber.
Gut, das ist aber auch eine Bildqualität.
Nein, aber ich finde auch, vielleicht auch, weil man das gar nicht mit einer toten Person assoziieren möchte, finde ich, sieht das sehr puppenhaft aus.
Ja, das kann echt gut sein. Aber eben, als ich dir das Bild vom Dachboden gezeigt habe, hast du ja was gesehen.
Ja, die Spitzhacke.
Genau, die Reuthaue.
Ach so, okay. Ich kenne das unter Spitzhacke.
das ist sie.
Blutverschmiert, ne? Mhm. Also, jetzt wo ich weiß, dass Schweine damit getötet werden, finde ich das noch schlimmer. Da du mir die zeigst, gehe ich davon aus, dass das die Tatwaffe war, auch weil sie mit Blut verschmiert ist. Natürlich kann das auch, wenn Schweine damit getötet werden, auch von den Schweinen sein. Aber ich denke mal, dass das die Tatwaffe war. Das ist natürlich, wenn du weißt, dass Schweine damit getötet werden, sehr, nicht bizarr, ich habe da glaube ich gar kein Wort für, aber normalerweise wird Vieh damit getötet und eine ganze Familie wurde so ermordet. Das ist natürlich schon.
Naja, noch ist es nicht eine ganze Familie. Es fehlen ja noch zwei.
Ja, aber du weißt, wie ich das meine. Das ist einfach.
Genau. Also, aber als, also die drei Männer haben ja die vier da in der Scheune gefunden. Und wenn ich dabei wäre und ich wüsste, okay, es waren sechs Leute in diesem Haushalt, hätte ich noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht Maria oder Josef noch überlebt haben. Weil Josef war zum Zeitpunkt
ein Jahr alt, ne?
Zwei Jahre alt. Nachdem die drei Männer die Polizei alarmiert haben in Schrobenhausen, haben sie sich dazu entschlossen, das Wohnhaus zu durchsuchen, mhm, und haben dort weitere Leichen gefunden.
Das war's mit der Hoffnung.
Dort liegt Maria Baumgartner, die erst am Tag zuvor eingestellt worden war. Maria liegt auf dem Boden neben ihrem Bett. Sie hatte ihr Gepäck nicht mal ganz auspacken können.
Oh Gott.
Ihr Schädel ist eingeschlagen, mehrere Wunden, mindestens zwei große Löcher. Daneben ihr kleiner Koffer, ein Tuch, ein paar Kleider. Auch sie wurde mit einer Reuthaue erschlagen. Als die Männer das Schlafzimmer der Familie betreten, liegt er dort. Josef, zwei Jahre alt, ein einziger, aber tödlicher Schlag gegen den Kopf. Soll ich dir mal das Schlafzimmer der Familie zuerst mal zeigen? Mhm. Oder möchtest du das, die Magdkammer sehen?
Mir ist das egal, weil ich glaube, dass beides sehr schlimm und brutal werden wird, um ehrlich zu sein.
Gut, also das hier ist das Schlafzimmer. Mhm. Wie die Polizei es wohl am Morgen fotografiert hatte. Mhm. Genau.
Oh, wow.
Das sieht ein bisschen sehr zugestellt aus, finde ich, ne?
Ja. Über dem Bett finde ich, was direkt ins Auge sticht, sind die ganzen Kreuze. Und ich denke mal, auf den Bildern war vielleicht Gott oder, von Gott gibt es keine mehr, von Jesus vielleicht. Weil damals, ich denke mal, wie auch heute, obwohl Bayern, glaube ich, ist gar nicht so religiös, wie die vorgeben, sehr religiös war. Das Bett ist so ein uraltes Holzbett, wie es damals gab. Was links in der Ecke steht, kann ich gar nicht so genau sagen. Rechts sind auf jeden Fall Fenster und davor steht ein alter Kinderwagen tatsächlich. Mhm. Also kein Kinderbett, aber ein alter Kinderwagen, so ein relativ robuster mit großen Rädern aus, sieht aus wie aus Holz geflochten. Ah, ich dachte die ganze Zeit, die Tür ganz links ist ein Schrank, aber es ist tatsächlich die Tür zum Schlafzimmer hin.
Krass, das Kreuz habe ich gar nicht gesehen.
Ich finde, das ist, was am ehesten auffällt, dass es dieses Kreuz, da war ja nur ein kleines, dass es direkt über dem Bett hängt.
Und hier ist das Magd oder die Magdkammer, wo Maria Baumgartner ermordet wurde und von der Polizei aufgefunden wurde.
Mhm. Das ist natürlich sehr eng. Ja, was sieht man direkt geradeaus? Ein kleines Fenster. Das ist, glaube ich, auch das Einzige. Obwohl, nee, von links scheint noch Sonne. Rechts steht ein kleines Holzbett, aber auch sehr robust. Und auf dem Boden liegen halt verschiedene Sachen. Das sieht nicht aus wie ein Koffer, finde ich. Es sieht aus wie ein altes Plümo, also ein altes Bettlaken. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin mit Plümo aufgewachsen. Und hinten liegen auf einer Bahre, sieht sehr stark aus wie eine Bahre, sehr, sehr viele Klamotten und ein Regenschirm ist an die Wand gelehnt.
Nachdem du jetzt aber so die, sagen wir mal, die Zimmer, die Tatorte gesehen hast, mhm, was sagst du?
Also ich muss sagen, am erschreckendsten ist natürlich die Scheune, wo alles, ich finde, die Scheune sieht eher so ein bisschen, ja, dargestellt wie, wie erkläre ich das am besten? Halt in der Scheune wird auch das Vieh getötet. So sieht das eher aus, als werden die dahin geführt, oder, ne, als die vier, dass das vielleicht die Hauptpersonen sind. Und die anderen zwei Personen, ja, vielleicht noch im Haus vorgefunden oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, vor allem in so einer Marktstube, ich nenne das jetzt einfach mal so, dass da vielleicht mal Ordnung herrscht. Aber du hast ja auch gesagt, sie hat es nicht mal geschafft, ihre Koffer auszupacken.
Ja, was schon krass ist. Sechs Menschen, ganze drei Generationen, wurden auf dem Hof brutal ermordet. Mitten in der bayerischen Provinz. Tagelang hatte niemand etwas gemerkt. Nachdem die Polizei eingetroffen ist und mit den Ermittlungen begonnen hat, haben die Beamten angefangen, den Fall zu rekonstruieren. Also, ich sag nur mal kurz was, bevor ich jetzt dir weiter so ein paar Fakten erzähle. Ich habe gedacht, kranker oder krasser kann es nicht werden. Der Täter oder die Täterin, ja, dem war auf jeden Fall nicht langweilig. Sagen wir es mal so. Der Mord muss am Abend des 31. März 1922 passiert sein. Der Täter oder die Täterin sind nach der Tat noch tagelang auf dem Hof geblieben.
Oh Gott, was ein Albtraum.
Vielleicht haben sie dort geschlafen, vielleicht haben sie dort gegessen, vielleicht haben sie dort gelebt. Dass der Täter oder die Täterin sich auf dem Hof noch tagelang nach der Tat aufgehalten haben, zeigen verschiedene Beobachtungen. Die Kühe im Stall zum Beispiel waren gefüttert und gemolken worden. Auch der Hund war nicht ausgehungert. Zeugen, unter anderem auch der Monteur Michael, bemerkten, dass Rauch aus dem Kamin stieg. Alleine schon diese Aussage, finde ich, macht Michael so ein bisschen unschuldig irgendwie. Weiß ich nicht, aber wir machen weiter. Der Küchenofen wurde auch weiter genutzt, obwohl niemand mehr lebte. Später fanden Ermittler verbrannte Stoffe und Papierreste. Offenbar hatte der Täter oder die Täterin versucht, Beweise zu vernichten. Als der Monteur am 4. April 1922 kam, war so gut wie alles abgeschlossen, außer später die Scheunentür. Die drei Männer fanden die Haustür verschlossen, aber die Tiere versorgt und der Hund ausgelassen aggressiv. Zudem führten Spuren nur zum Haus, keine Spuren führten vom Hof weg. Auch im Schnee rund ums Gebäude fand man keine neuen Spuren, die auf eine Flucht hindeuten würden. In der Küche wurde offenbar noch gegessen. Und das, nachdem die Familie tot war. Es gab Hinweise, dass sich jemand dort Brot abgeschnitten und gegessen hatte, obwohl niemand, wirklich niemand mehr dort auf dem Hof gelebt hatte. Also nachdem die ganzen sechs tot waren. Was genau auf diesem Hof, auf Hinterkaifeck, passiert ist, weiß bis heute niemand. Wer hat die sechs Bewohner des Hofs umgebracht? Wer war der Täter oder die Täterin? Auf Motiv und so komme ich gleich zu sprechen. Aber was sagst du denn so? Was ist denn so dein Eindruck? Ach, bevor ich es vergesse, der Kalender, der auch in der Küche hing, wurde auch umgeblättert.
Ich finde das krank. Also, du hast ja oft, dass Mörder irgendwie ihre Leichen oder irgendwas als Trophäen behalten. Aber das ist ja keine Trophäe. Das ist einfach, ich lebe das Leben von euch irgendwie weiter. Das hat für mich irgendwas psychotisch. Psychotisch kann man das in dem Zusammenhang nennen?
Ja.
Also da zu sitzen und zu wissen, okay, in der Scheune liegen vier tote Menschen und in den Schlafzimmern, nenne ich das mal, liegen zwei tote Menschen. Also das ist schon krank, dass du wirklich das Leben da quasi weiterführst, das Leben von denen in Anführungszeichen. Natürlich ist das irgendwo gut, dass die Kühe gefüttert wurden und dass der Hund gefüttert wurde, aber es ist ja trotzdem krank und auch, dass keine Spuren weggeführt haben. Also wenn du mir jetzt sagst, darunter ist so ein riesiger Keller, der irgendwie in die Abwasserkanäle von München führen, dann wundert es mich nicht. Aber es ist ja trotzdem irgendwie total geisteskrank.
Ja, was ich mich halt frage und was ich noch immer nicht verstehe, ist, was hat eigentlich den Täter dazu gebracht, nach der Tat den Haushalt weiterzuführen? Das frage ich mich. Weil weiß ich nicht, aber wenn ich ein Täter wäre und ich würde sowas machen, ich würde zusehen, dass ich so schnellst wie möglich da wegkomme.
Ja, ich weiß nicht, also das muss ja irgendwas mit einer psychopathischen Geisteskrankheit zu tun haben, wenn du wirklich die Ruhe besitzt, da zu bleiben. Du kannst ja nicht mal sagen, dass es im Affekt passiert ist, weil Affekt ist töten, gehen. das nicht planen, alles. Aber hinzugehen, das zu tun, was die Person getan hat und dann einfach da zu bleiben, das zeigt ja davon wirklich, dass das, finde ich, zeigt irgendwas, kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach, was ich sagen muss, ist, dass ich das mit dem Monteur mittlerweile sehr, sehr fragwürdig finde. Also ich fand es von Anfang an schon komisch, dachte mir aber, okay, vielleicht ist er einfach nicht neugierig, vielleicht hat er sich nichts dabei gedacht. Aber er war halt die erste Person, die quasi unwissentlich am Tatort war, aber ich finde, das hat irgendwas, was mir nicht gefällt.
Ja, ich weiß nicht, an den Monteur habe ich irgendwie nicht so sehr gedacht. Aber wer hat eigentlich ein Motiv? Hier kommen nämlich viele Leute, sehr viele Leute in Frage, weil Familie Gruber hatte wirklich sehr viel Geld. Und das war auch kein Geheimnis. Vielleicht hatte es jemand auf ihr Reichtum, auf das ganze Geld und Gold abgesehen. Das ist zwar krass, aber es wurde überhaupt nichts entwendet.
Nichts? Außer die Scheibe Brot, ja, aber...
Ja, außer die Scheibe Brot und dass der Kalender umgeblättert wurde. Aber es wurde nichts entwendet. Kein Geld, kein Gold. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach dem Verrichten dieser brutalen Tat jemand halt den Haushalt weiter gepflegt hat. Also er hatte nach der Tat noch genügend Zeit, da irgendwas, sich in die Hosentasche zu packen.
Ja. Aber es ging ja scheinbar nicht darum, sich die Taschen voll zu stopfen, sondern wirklich einfach nur rein um den Mord.
Kommen wir mal zur ersten Vermutung.
Okay.
Vermutet wird nämlich, Victoria war eine wirklich bildhübsche Frau und hatte viele Verehrer. Ist vielleicht einer von ihren Verehrern eifersüchtig geworden, weil er sie heiraten wollte und nicht an sie rankam?
Aber dann tötest du ja nur die Person und nicht die ganze Familie.
Ja, aber vielleicht hat er deswegen eine solche Tat verrichtet. Es gibt auch eine weitere Theorie und die dreht sich komplett um den Familienvater Andreas Gruber.
Mhm. Also bei dem, was du mir erzählt hast?
Wie du ja jetzt weißt, er war ein sehr brutaler, gemeiner und strenger Mann.
Mhm.
Dieser Mann wollte seine Familie überall, wo es nur geht, bis ins kleinste Detail kontrollieren.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht hatte Victoria das Ganze einfach satt und wollte auf die ganzen Spielchen und die hatte einfach keinen Bock mehr, die wollte die ganzen Spielchen nicht mehr mitspielen. Vielleicht wollte sie endlich mal so richtig frei sein, so ein eigenes Leben führen, ausziehen, mit ihrem Kind unabhängig von der Familie dort leben. Und kann sein, dass das Andreas Gruber zu viel war.
Aber er ist ja auch abgeschlachtet worden.
Ja, aber hat er deswegen zuerst seine Familie getötet, lebte nach dem Morden noch Tage weiter auf Hinterkaifeck und tötete erst sich, dann selbst?
Glaube ich nicht. Also du hast ja auch erzählt, dass der wirklich brutal zusammengeschlagen wurde. Und ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass du solchen Schaden an dir selbst verüben kannst. Also wirklich, dass du dir selbst den Kopf einschlägst.
Ja, gut, okay, das kann ich verstehen. Aber jetzt noch mal kurz zu dem Monteur.
Mhm.
Ich kann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum du den suspekt findest, weil als er ja da seine 4,5 Stunden am Motor verbracht hat, der hat gepfiffen, der hat gesungen, der hat sogar einen Probelauf gemacht, damit der halt darauf aufmerksam macht, dass jemand da ist.
Ja. Aber ich finde es trotzdem einfach merkwürdig, wenn du irgendwo hingehst. Natürlich hätte ich da jetzt auch nicht die Tür eingetreten und gesagt, hört mal, ich bin jetzt mal da.
Gut, er hat auch gemerkt, dass der Kamin betrieben wurde.
Aber ich hätte vielleicht mal geklopft. Aber ich weiß nicht, es ist einfach für mich so, er war der Erste da. Vielleicht ist es auch einfach, weil es nicht gelöst ist. Du suchst halt nach irgendwem und ich muss sagen, mir kommt der Monteur am merkwürdigsten vor.
Kann sein, aber also was klar ist, bis heute weiß halt niemand, was genau auf dem Hof passiert ist. Also, zusammenfassend. Ein Hof mitten im Nichts. 6 tote Menschen, die auf brutale Art und Weise ermordet wurden. Und ein Mörder, der einfach im Nichts verschwindet. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid alleine zu Hause, es ist Winter. Bedeutet, es wird früher dunkel. Draußen ist es ruhig. Komisch ruhig. Viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Und dann hört ihr ein Geräusch vom Dachboden oder noch schlimmer, aus dem Keller oder so. Oder ihr seht plötzlich Spuren im Schnee rein ins Haus, aber keine Spuren, die wieder rausführen. also mir läuft's, manchmal läuft es mir da so den Rücken kalt runter.
Ich bin sehr froh, dass ich keinen Keller habe.
Ich bin nicht sehr froh, weil...
Du hast einen Keller.
Ja.
Ich habe auch keinen Dachboden.
Ich baue dir einen Dachboden.
Ich wohne auf einem umgebauten Dachboden. Aber das ist...
You see, saw, seen?
Ja, aber ich glaube nicht, dass hier jemand ist. Ich packe gleich meine Räucherstäbchen aus, wenn du weg bist.
Schreibt uns gerne, falls ihr irgendwelche Ideen habt, und teilt uns natürlich mit, was ihr so denkt. Ihr könnt bestimmt irgendwo so auf den Podcast-Plattformen so Kommentare hinterlassen. Oder einfach auf Instagram. Mach's einfacher.
Nicht so kompliziert.
Wir heißen auf Instagram übrigens. Auf Instagram übrigens.
Don't kill and talk _podcast. Wir können ja gerne mal, wenn die Folge rausgekommen ist, irgendwie eine Fragerunde machen. Dann könnt ihr sehr gerne sagen, wer ihr denkt, wer es war. Wer denkst du eigentlich war es? Der Postbote.
Nee.
Nein, der war es nicht. Der arme Mann.
Der Nachbar, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es der Nachbar war. Ich weiß nicht, warum, aber...
Ja gut, ich kann es irgendwo verstehen, dass du das denkst. Aber der wusste ja, also, was heißt wusste, aber er war ja auch einer der Männer, der mit hingegangen ist und hat geguckt. Es hat nichts zu bedeuten, ne, um Gottes Willen, aber...
Aber mittlerweile hast du mich auch irgendwie überzeugt mit dem Monteur. Also so im Nachhinein, ja, okay, der wirkt schon ein bisschen suspekt, aber wirklich nur ein bisschen, nicht viel.
Ich finde, der wirkt total suspekt.
Wer war der Täter? Was ist in jener Nacht auf dem Hof wirklich passiert?
Ich weiß es nicht.
Ja, Minisa.
Aber
sonst hätte ich die Frage jetzt nicht gestellt.
Ja gut, das stimmt auch wieder.
Hammer.
Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie... Ich kann mir halt, wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, weil die Ehefrau... unten lag, ganz unten. Vielleicht hatte die auch eine Affäre.
Ja, aber mit wem?
Vielleicht den Nachbarn.
Und das, weil sie abgefuckt, schockiert und nicht mehr konnte und ihren Mann satt hatte, weil er die Tochter vergewaltigt hat. Hm? Nee?
Ich hatte ganz vergessen, dass er so eine schlimme Tat gemacht hat. Mein Gott, ey, das macht mich schon wieder aggressiv.
Oh ja.
Ja, ich weiß, ich... Mich ärgert es, dass ich dazu nichts weiß. Ich finde, diese vier in der Scheune, das wirkt halt wirklich wie so zusammengescheucht, wie die halt ihr Vieh umgebracht haben.
Vielleicht wurden die vier ja auch in die Scheune gelockt und die anderen zwei haben es nicht, also das Kind und die
Vielleicht hat die noch versucht zu fliehen.
zu flohen, ja. Nee, kann auch sein. Oder vielleicht haben die es einfach nicht gemerkt. Ja, es kann auch möglich sein. Vielleicht hat der Täter halt die ganze Zeit so getan. Kann ja sein. Andreas Gruber hat ja als allererstes bemerkt, da ist irgendwas nicht so ganz koscher. Hat dann nachts nochmal was gehört, ist da hingegangen, wurde umgebracht.
Und dann Stück für Stück
sind Und dann Stück für Stück. Aber dann ist halt die Frage, warum liegt die Frau noch immer als erstes unten?
Ich sag, das hatte irgendwas mit der Frau zu tun, weil auch wie du gesagt hast, ne, die lag ganz unten und waren, also wie gesagt, jeder war von denen entstellt, ne? Aber ich habe das Gefühl, es hat irgendwas mit der Frau zu tun.
Das kann echt sein.
Wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren, aber sobald es natürlich neue Infos gibt,
halten wir euch auf dem Laufenden.
Ja, und es wird ein paar zwei geben.
Apropos also, Infos.
Ja, stimmt einmal. Wir haben ja neue Infos.
Das wollte ich gar
nicht.
Ich wollte dir nämlich sagen, ich weiß nämlich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber wir waren, und möchte dich an Zeit die Special-Folgen ankündigen.
Ja, wir waren.
Aber wir waren Vorreiter mit dem Jack the Ripper-Fall. Es ist nämlich vor ein paar Monaten wirklich zu 100% bestätigt worden, dass es Aaron Kosminski war. Das heißt, ich habe das aus 3-4 verschiedenen Quellen gehabt, die das aber noch nicht offiziell bestätigt haben. Es hat sich für mich aber, es war halt irgendwo vermutlich, dass es so ist. Wir waren Vorreiter. Bevor irgendwelche ganz, ganz großen Quellen das gepostet haben, waren wir das.
Also Leute, falls ihr jetzt Bock habt, euren Lieblingspodcast einen Kuchen zu backen, dann schickt es uns gerne und slidet in unsere DMs. Don't kill and talk _podcast.
Slidet bitte nur in Rons DMs. Dankeschön.
In Lauras DMs.
Bitte nicht in meine.
Ach und hey, falls ihr es verpasst habt, wir haben ein neues Bonusformat. und das kommt bald. Jeden letzten Donnerstag im Monat, fiktiv, düster und safe nichts für schwache Nerven. Die erste Bonusfolge kommt schon am letzten Donnerstag, also den 29. Mai. Und dafür ist Laura zuständig. Ich bin sehr gespannt.
Es tut mir leid, weißt du, wie du wirkst? Ich freue mich auch auf dieses Format, weil ich...
Kennst du so schlechte Radiowerbung? Und hey, falls ihr es verpasst habt...
Und das bist du.
Ja, ich weiß.
Weil das Ding ist, ich freue mich unfassbar auf dieses Format, weil ich meinen ersten Fall schon kenne und ich mich da unheimlich drauf freue.
Ich kenne meinen 70. Fall auch.
Ach so,
ja, du machst zuerst 70 Bonusfolgen, dann komme ich.
So, ich weiß, was ich vortragen möchte und ich freue mich da auch unfassbar drauf. Aber Ron, kennt ihr diese Werbung, die im Radio so 10.000 Mal laufen und irgendwann könnt ihr die mitsprechen und denkt euch...
Du willst Geld sparen, wir helfen dir dabei. Geldspar.de.
Ich musste tatsächlich...
So nach dem Motto?
Ja, so in etwa. So klingst du.
Ja, ich weiß. Also ich meine, was ja klar ist... Wir haben ja schon hier einen schlechten Teil im Podcast, also ich gucke dich gerade an und der gute Teil im Podcast muss auch mal schlecht sein.
Darf ich ganz kurz was sagen? Laufen meine Folgen nicht besser als deine?
Ich glaube nicht.
Okay, ja, okay. Wir lassen Aselum, das einfach, ne, mal so stehen. Aselum hat nichts mit meinem Können zu tun, nur mit meinen Englischkenntnissen. Aber ich hatte nur 2 letztens in der mündlichen Prüfung, deswegen...
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Leute,
habe ich wirklich. Passt auf euch auf.
Wir sind mega super duper happy, wieder back at the game zu sein.
Ihr müsst euch vorstellen, Ron war vor diesem Fall übel aufgedreht. Ron ist jetzt nach diesem Fall wieder übel aufgedreht. Es wird Zeit, dass wir diesen Podcast hier wieder beenden. Es freut mich, wenn ihr
diese
wieder dabei seid.
Podcast-Folge. Also jetzt machst du den Menschen wieder Angst, als würden wir jetzt, keine Ahnung, wieder aufhören.
Ich baue Beziehungsängste auf.
Du bist schon so eine richtige...
Toxiker. Nein, bin ich nicht.
The taste of your lips.
Okay, ich möchte euch wirklich dafür danken, dass ihr wieder dabei seid. Und wir bemühen uns. Ron, halt die Fresse.
Ich mach das Outro.
Okay, passt auf euch auf. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.